Also sprich, dann werden wir aufgrund der Entwicklung, die wir im Markt seit 10, 20, 30 Jahren sehen, wahrscheinlich dann demnächst nur noch Bundesligisten haben aus Städten größer 500.000 Einwohnern mit einer adäquaten Wirtschaftsstruktur und der Bereitschaft der Wirtschaft, diesen Verein auch zu unterstützen bei Sponsoring.
Herzlich willkommen zu Football for Future, Folge Nummer 6, heute mit einem alten Weggefährten, Michael Meske, seinerzeit Geschäftsführer beim FC St. Pauli, als auch ich dort meine aktive Karriere noch hab ausklingen lassen. Heute in einer neuen Funktion als Geschäftsführer vom VfL Wolfsburg, dem Verein, der natürlich eine besondere Rolle einnimmt im deutschen Fußball. Wir haben über verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit gesprochen, natürlich über 50+1, über die Rolle von VW beim VfL Wolfsburg und natürlich auch zum Beispiel über die Dieselaffäre und wie man mit solchen Themen umgehen kann, wenn man als Geschäftsführer des angegliederten Fußballvereins aktiv ist. Ich finde, eine sehr spannende Folge, aber macht euch selbst ein Bild und hört rein in Folge Nummer 6 mit Michael Meske. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Michael Meske. Heute schon wieder ein Gast vom VfL Wolfsburg. Letztes Mal ja Almut Schuld, die gerade wieder auf den Fußballplatz zurückkehrt, nach ihrer Babypause sozusagen. Heute der Geschäftsführer persönlich. Herzlich willkommen, Michael Meske.
Vielen Dank, Benni. Freut mich, dass ich dabei sein darf und den Wolfsburger Reigen fortführe.
Uns verbindet ja schon einige gemeinsame Anekdoten, eine gemeinsame Geschichte, nicht zuletzt beim FC St. Pauli. Bevor wir da einmal einsteigen, vielleicht ganz kurz zum Check-in. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Was macht die aktuelle Situation mit dem VfL Wolfsburg und auch mit dir persönlich?
Ach, also ich persönlich kann schon mal gar nicht klagen, komme ganz gut durch diese Corona-Zeit, keine persönlichen Herausforderungen im besonderen Sinne, alle gesund und stabil in der Familie und im Bekanntenkreis drumherum. Also von daher schon mal diese private Seite, die sehr positiv ist, natürlich auch geprägt von der generell positiven Entwicklung beim VfL. Das sorgt ja dann auch mal für ein bisschen extra Wohlbefinden. Und bei uns beim VfL, klar, spüren wir natürlich an verschiedenen Facetten auch die Herausforderungen rund um Corona, haben zumindest aber auch einen sehr positiven sportlichen Trend und das prägt wiederum natürlich auch die weiteren Bereiche bei uns. Deswegen habe ich momentan wirklich keinen großen Grund zu klagen, offen gestanden, gerade in Relation zu dem, was in weiten Teilen da draußen los ist.
Insbesondere im Hinblick zu einem unserer gemeinsamen Stationen, vielleicht auch noch insgeheim ein bisschen Lieblingsvereine, dem FC St. Pauli, da ist die Situation ja sportlich, hat sich zuletzt auch ein bisschen stabilisiert, aber ich glaube, Corona setzt so einem Zweitliga-Club wie dem FC St. Pauli dann doch auch ein bisschen mehr zu, wenn keine Menschen im Stadion sind und alles drum und dran, dann sieht es finanziell natürlich gar nicht so einfach aus. Wie kompensiert ihr das, dass kein Mensch im Stadion ist? Wenn du sagst, klar, es läuft sportlich ganz gut, aber finanziell bringt es ja nicht sofort was, dass man dieses Mal ein bisschen höher in der Tabelle steht. Inwiefern habt ihr da finanziell einfach eine andere Ausgangssituation?
Wir haben natürlich da den großen Vorteil, dass wir einfach mit Volkswagen einen sehr stabilen Partner an der Seite haben, der letztendlich für uns natürlich auch von zentraler Bedeutung ist, der aber auch die Krise sicherlich spürt, aber trotz alledem natürlich mit seiner Stabilität und Größe bislang sehr gut durch die Krise kommt. Und uns damit natürlich auch eine gewisse Kraft gibt, mindestens mal für Fußballverhältnisse. Deswegen spüren wir emotional zum einen logischerweise, wie alle anderen auch, sicherlich eben, dass wir das momentan nur für uns im kleinen Kreis alles durchführen können. Das nimmt dem Ganzen natürlich schon ein großes Maß an Emotionalität und ökonomisch spüren wir das natürlich auch. Also wir reden auch über am Ende dann Corona-Impact von 20, 30 Millionen pro Jahr wahrscheinlich, so alles in allem mit Fernseherlösen, mit ein Stück weit Regionalsponsoring, was momentan eben nicht gesehen werden kann im Stadion, letztendlich dann natürlich mit den Zuschauererlösen und allem, was so dazugehört. Und das ist natürlich auch eine Dimension, die spüren wir eben deutlich. Aber grundsätzlich kann man sicherlich sagen, dass wir mit dem Setup, was wir hier haben, sicherlich eine der stabilsten Positionen momentan im Fußball aufweisen. Das ist sicherlich so und da bin ich natürlich auch offen gestanden ganz froh und dankbar hier für die Kolleginnen und Kollegen und für mich selbst auch.
20, 30 Millionen fehlen, trotzdem schlägt es nicht so ganz maßgeblich durch in eurem Jahresgeschäft. Was ist denn euer gesamter Umsatz? Kann man bestimmt jetzt auch nochmal recherchieren, ist ja kein Geheimnis. Kannst du einmal mit uns teilen, 20, 30 Millionen, welchen Teil des Gesamtumsatzes macht es denn aus bei euch?
Also je nachdem, mittlerweile ist das ja alles DFL veröffentlicht und so weiter und so fort, deswegen können wir da schon relativ offen drüber reden. Lange Zeit waren wir hier mal quasi konsolidiert im Konzern und es gab vom VfL Wolfsburg eigentlich keine detaillierten Zahlen. Aber wir reden je nachdem, ob wir europäisch spielen oder nicht und ob wir relevante Transfererlöse oder signifikante erzielen oder eben nur weniger, so um 200 Millionen Umsatzvolumen, was wir so bewegen. Das kann mal, wie hier vor 4, 5 Jahren nochmal, in dem Champions-League-Jahr auch nochmal deutlich drüber liegen oder mit 1, 2 richtig großen Transfers, kann aber ohne Europa League und wenn es gar keinen Transfer gibt, was natürlich auch relativ unwahrscheinlich mittlerweile ist, dann ein Stück drunter liegen, aber 200 ist so eine ganz gute Zielgröße.
Du hast es angesprochen, ihr seid in einer Spezialsituation, auch im Rahmen der bisherigen Podcasts, zum Beispiel auch mit Andreas Rettig, den du ja auch gut kennst, habe ich mir auch nochmal genauer erklären lassen, was denn das jetzt eigentlich mit dem 50+1 auf sich hat, was es mit den Sonderregeln auf sich hat, wo ihr ja auch eine Position von einnehmt. Neben Bayer Leverkusen ist ja der VfL Wolfsburg ein Verein, der eben von Anfang an da ein bisschen anders funktioniert, beziehungsweise nicht von Anfang an, aber ab 1900 in den 90ern, wenn ich das richtig sehe, jetzt gar nicht genau die Jahreszahl im Kopf, aber da ist es ja bei euch ein bisschen anders. Kannst du mal ganz kurz bei euch diese Struktur erklären, auch das Verhältnis zwischen dem Verein, gemeinnützigen Verein, der GmbH, dem Spielbetrieb und der Beteiligung vom VfL Wolfsburg, von VW.
Genau, also wie alles hier quasi wurde ja der Verein 1945 gegründet, so wie auch die Stadt in der Neugründung quasi. Vorher war das ja eigentlich nur eine Ansammlung von Wohngelegenheiten rund um das Werk, was die beiden Ortschaften Fallersleben und Vorsfelde dann verbunden hat. Und dann mit Kriegsende wurde das dann Wolfsburg offiziell. Und dann hat sich das Werk auch nochmal neu gegründet als Volkswagen. Und der Verein wurde gegründet, der VfL. Von daher haben wir da quasi diese Parallelität in diesem Dreiklang und fortan auch eine enge Partnerschaft dann unterhalten. Ende der 90er ist das Engagement, was bislang dann sonst eher ein zentrales Sponsoring-Thema war, dann zu einer Gesellschafterrolle geworden. Dass Volkswagen eben Mehrheitsgesellschafter an der Fußball GmbH wurde, die man dann ausgegliedert hat. Und das ist jetzt eben ein Thema, was seit über 20 Jahren in dieser Konstellation durchgeführt wird, dass wir eine enge Partnerschaft mit dem Verein haben, dem VfL Wolfsburg e.V., aber hier quasi eine eigenständige Fußball GmbH sind und die mittlerweile zu 100% von Volkswagen gehalten wird.
Welche Rolle spielt denn dann die Beteiligung oder der Verein und seine Mitglieder? Ich gehe davon aus, es gibt da auch Mitglieder in den Vereinsstrukturen. Inwiefern gibt es Austausch zwischen der GmbH und dem Verein und seinen Mitgliedern? Gibt es da noch einen Restform von Partizipation? Ist es eine Kooperation wie unter fremden Dritten? Also welche Rolle spielen diese Strukturen nebeneinander?
Wir haben schon im täglichen Miteinander eine relativ enge Verbindung, einen relativ engen Austausch. Was wir bei Ihnen nicht haben, zumindest mal nicht in der Form, wie man es jetzt von anderen Vereinen kennt, die einen ausgegliederten Fußballbetrieb haben, dass man sagt, da gibt es eine Jahreshauptversammlung im eingetragenen Verein, wo dann auch die GmbH-Vertreter kommen und Rechenschaft ablegen, berichten, die Spieler kommen und so weiter. Das gibt es hier in dieser Form nicht, weil es eben in dem Sinne jetzt keine große Supporters-Abteilung gibt oder ähnliches. Sondern der VfL Wolfsburg e.V. ist quasi eigentlich jetzt dann ein klarer Fokus auf sporttreibende andere Abteilungen. Beziehungsweise der untere Jugendfußballbetrieb wird in Kooperation mit uns dort abgebildet. Aber ansonsten quasi gibt es in dem Sinne, es wird gerade überlegt, ne, ob man sich noch mal Amateurfußball ein Stück weit engagiert im eingetragenen Verein quasi. Aber an und für sich, ansonsten ist das Fußballthema wirklich eines, was in der GmbH abläuft und geführt wird im Großen und Ganzen. Und die weiteren Sportarten, die sind im Verein. Und deswegen gibt es damit jetzt vielleicht nicht so eine ganz ausgeprägte Nähe, wie man sie vielleicht von einigen anderen Vereinskonstruktionen gibt, wo dann die Fußball-GmbH noch enger verzahnt ist, allein über eine große Abteilung von Fußballfans, in Anführungszeichen.
Was hat das für Auswirkungen auf eure aktive Fanszene? Ja, also die Partizipation, wie du es gerade angesprochen hast, nicht ganz so ausgeprägt vielleicht wie in anderen Konstruktionen. Was macht es mit der aktiven Fanszene aus deiner Sicht?
Für die aktive Fanszene haben wir natürlich andere Austausch und andere auch, sagen wir mal, Mitbestimmungsformate. Da wird der eine oder andere an die Nase rümpfen und sagen, naja, ist ja keine Mitbestimmung, wenn ich da nicht irgendwie den Aufsichtsrat wählen kann. Oder auf die Geschäftsführung Einfluss nehmen kann, mit Anträgen auf die Tagesordnung einer Versammlung bringen kann, um damit dann quasi auch bestimmte Vorgaben zu machen. Diese Form der konkreten Mitbestimmung gibt es in diesem Sinne jetzt eben nicht bei uns. Aber wir haben natürlich Austauschformate, wo wir schon auch meiner Einschätzung nach mal sehr aufmerksam zuhören, was unsere Fans bewegt und wo alle relevanten aktiven Fangruppierung eben dann mit Ansprechpartnern vertreten sind. Das nennt sich bei uns den Club-Fanrat. Und darüber hinaus haben wir nochmal dann quasi einen Sammelverband der offiziellen Fanclubs. Und da gibt es dann feststehende Dialogformate, wo wir auch ein Stück weit erzählen, logischerweise, was passiert gerade bei uns im Tagesgeschäft, und dann mindestens mal ein Feedback aufnehmen, beziehungsweise auch Themen gemeinsam abstimmen. Kommt immer so ein bisschen dran auf die Bedeutung, auf die Konsequenzen, auch auf Haftungsthemen und so weiter, inwieweit wir dann sagen können, das können wir gemeinsam wirklich jetzt diskutieren und auch entscheiden. Aber dann nehmen wir eure Meinung mit, hören, wie gesagt, sehr aufmerksam zu. Entscheiden müssen wir es dann am Ende mal dann bei uns in der GmbH. Also das hängt dann immer so ein bisschen von dem Thema an und für sich ab. Also von daher gibt es sicherlich einen Unterschied zu dem, was wir an Mitbestimmungsmöglichkeiten bei anderen Vereinen oder ausgliederten Gesellschaften kennen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es da nur ein geringes Maß an Interaktion gibt.
Du kennst ja auch andere Vereine. Du warst tätig beim FC Nürnberg mit einer großen Fankultur. Du warst tätig beim FC St. Pauli, Hannover 96. Gut, als ehemaliger Eintracht-Braunschweig-Spieler wollen wir da jetzt gar nicht so dolle drauf eingehen. Aber
ich will das auch gar nicht so weit ausführen jetzt hier an dieser Stelle. Ist ja auch alles ewig her, eine Jugendsünde, möchte man fast sagen.
Kommen wir nachher nochmal zum Thema Identifikation mit seinem Arbeitgeber. Aber der Vergleich, du hast es gerade angesprochen, pflegt eine andere Form von Kooperation mit den Fans und der Szene. Was ist der Unterschied? Also wie äußert sich das anders im Stadion? Ist es eine andere Form von Engagement? Ist es weniger politisch? Gibt es eigentlich keine Unterschiede? Ist nur eine andere Form der Organisation, aber es schlägt sich eigentlich nicht nieder. Kannst du da einen Unterschied erkennen in der Struktur der Menschen, die auch im Stadion sind und am Ende den Verein unterstützen?
Also meiner Sicht gibt es jetzt keinen so relevanten Unterschied, denn bei uns gibt es natürlich auch Ultragruppierungen. Bei uns gibt es auch eine aktive Fanszene. Bei uns gibt es auch eine deutlich wahrnehmbare Kurve, die auch, sagen wir mal, zu sportpolitischen Themen sich äußert, die uns auch mal auch im Stadion mal ein klares Feedback gibt und ihre Einschätzung mitteilt. Also das ist schon so, wie man es bei anderen Vereinen auch kennt. Aber was du vielleicht ein Stück weit hast, dass du in der breiten Masse der Stadt vielleicht noch nicht so emotional verankert bist, wie das an anderen Standorten eben der Fall ist. Das ist aus meiner Sicht jetzt gefühlt erstmal so ein größerer Unterschied, dass wir jetzt noch nicht wirklich, also das ist halt nicht dieses flächendeckend, hast du auch nicht immer, aber bei bestimmten Traditionsvereinen hast du das natürlich schon mal, fährst durch die Straßen und siehst in jedem fünften Haus irgendwo eine Fahne oder irgendwas weht am Fenster, was am Ende auf den Verein Rückschluss zulässt, den man gerne mag. Und das, finde ich, hast du dich ganz so von der optischen Präsenz des Vereins in der Stadt, sagen wir mal. Aber ansonsten, was jetzt die Kurve anbelangt, der aktive Fanszene, würde ich sagen, ist da kein so großer Unterschied. Und deswegen, nee, hat das schon auch, was ist natürlich kleiner, es ist halt eine 100.000 Einwohnerstadt, oder 120.000 Einwohner. Und das darf man eben auch immer nicht ganz vergessen, wenn es dann heißt, naja, ist ja nichts los beim VfL oder wenig Zuschauer im Stadion, sind ja nur 20.000, 25.000, was auch immer, muss man es eben auch aus meiner Sicht ein Stück weit in Relation eben zur Standortgröße dann wiederum sehen.
Wenn Leute jetzt kommen, also auch Fans, aktive Fanszene aus anderen Vereinen oder Menschen, die auch romantisch auf den Fußball gucken und einfach da Überzeugungstäter, Idealisten sind und sagen, der VfL Wolfsburg, das hat keine Berechtigung. Ja, das ist irgendwie, das sollte man vermeiden, sollte man, sowas gehört verboten oder so. Oder es einfach irgendwie, ja, nicht so richtig akzeptieren und abtun, weil es eben kein Traditionsverein ist. Wenngleich man ja jetzt auch mal sagen muss, in Fußball wird ja beim VfL Wolfsburg jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten gespielt. Also ist ja auch nichts, keine neue Entwicklung. Ja,
1945, ne, da sind einige arriviert gefühlte Erstligisten jünger als wir.
So, genau. Es gibt da ja auch eine gewisse Tradition, kann man ja eigentlich schon vorweisen auf eine Art, aber natürlich wird es auch von anderen einfach abgesprochen, dass es so richtig ist und dazugehört. Was sagst du zu Fußballromantikern vielleicht, wenn man das mal so sagen will, die da einfach das immer noch nicht so richtig ernst nehmen, was in Wolfsburg abgeht oder so fußballerisch? Warum hat es aus deiner Sicht durchaus eine Berechtigung, welche vielleicht auch gesellschaftlichen Themen? Oder ja, was ist für dich so der Ansatz, warum du sagst, das ist total in Ordnung, dass in Wolfsburg Fußball gespielt wird und das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun in Bezug auf die Gesellschaft an eurem Standort?
Ich bin in der Tat fest davon überzeugt, dass der VfL Wolfsburg da eine wichtige Rolle spielt und auch eine Legitimation hat im Fußball, wie eben auch einige andere ähnliche Vereine. Da glaube ich auch daran, dass diese gewisse Vielfalt, da mag jetzt der Traditionalist die Nase rümpfen, auch wenn wir eben 1945 gegründet wurden, aber da geht es ja meist mehrheitlich darum, dass wir eben einen Gesellschafter haben und auch keinen schwachen kleinen Gesellschafter, sondern einfach ein großes, starkes Unternehmen, was uns natürlich auch Möglichkeiten gibt. Und dann wird meiner Wahrnehmung nach schnell immer unterstellt, naja, das sind jetzt ja Möglichkeiten, die kein anderer Verein hat, die nur durch diesen einen Partner hier bereitgestellt werden. und damit dem Verein diese Möglichkeit gegeben wird. Und dem ist natürlich auch nicht so. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, es wäre ansonsten, zumindest mal meiner Deutung nach, immer schwieriger an einem Standort mit 100, 120.000 Einwohnern Bundesliga-Fußball auf einem gehobenen Niveau zu erleben, weil da eben auch die wirtschaftliche Kraft der Region, auch die Größe der Region, die Zahl der Menschen, die in der Region leben und sich dann vielleicht mit dem Verein noch schnell assoziieren, spielt eben auch heutzutage eine immer bedeutendere Rolle bei der Frage, welches Potenzial hat eigentlich welcher Verein. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen das alles nicht und lehnen das pauschal ab und wollen auch versuchen, das zu verhindern, dann dürfen wir noch nicht vergessen, dann wird es auch kaum noch mal einen Verein geben. Ich wüsste jetzt zumindest nicht mal, wer es dann noch schaffen sollte, der aus einer ähnlich gelagerten Stadtgröße kommt. Also sprich, dann werden wir aufgrund der Entwicklung, die wir im Markt seit 10, 20, 30 Jahren sehen, wahrscheinlich dann demnächst nur noch Bundesligisten haben aus Städten größer 500.000 Einwohnern mit einer adäquaten Wirtschaftsstruktur und der Bereitschaft der Wirtschaft, diesen Verein auch zu unterstützen über Sponsoring. Und die kleineren werden es eben nicht mehr schaffen. Oder wenn wir sagen, du musst eben einer von diesen Traditionsvereinen sein, wie auch immer wir das definieren wollen, wenn es denn schon nicht über das Gründungsjahr geht, dann etablierst du am Ende natürlich einen Closed Shop von Traditionsvereinen. Das mag dem Fußballromantiker erstmal gefallen. Ob das wirklich der fußballerischen Entwicklung und auch der gesellschaftlichen Entwicklung, die durch Fußball unterstützt werden kann, hilft, würde ich ganz stark bezweifeln. Weil ich finde, dass gerade auch diese 1, 2, 3 Vereine, die den etwas anderen Ansatz, sagen wir mal, haben, dass die, finde ich, auch wohltuend sind für eine fußballerische Entwicklung und auch mit ihren Aktivitäten den gesellschaftlichen Wert des Fußballs eben auch ein Stück weit steigern. Also Stichwort Fußballschulprogramme, Fußballfancamps, Unterstützung vom Fußball allgemein in der Region, also auch dem Breitensport. Faszination durch den Fußball, durch auch, sagen wir mal, eine gewisse Erfolgsperspektive im Fußball, die ja auch junge Menschen gerade zum Fußball eben bringt. Und deswegen finde ich auch, wenn man mal vorschnell sagt, ja, sowas wie Leipzig, gehört das denn dahin oder Wolfsburg oder Leverkusen? Da würde ich mal sagen, ja, an so einem Standort wie Leipzig, nichts gegen die beiden Traditionsvereine. Aber da glaube ich, dass schon RB ein großer Faktor dafür ist, dass viele junge Menschen, viele Kinder sich jetzt eben in besonderem Maße für Fußball begeistern und auch eine fußballerische Entwicklungsmöglichkeit. Sei es mal über das Fußball-Fan-Camp in den Osterferien, Sommerferien bei ihrem Heimatverein, sei es aber auch im quasi mal sagen wir Performance-Bereich, wenn sie wirklich ein relevantes Talent haben und das entwickeln wollen, dass ihnen dann die Möglichkeit gegeben wird, über die Arbeit, die solche Vereine an ihrem Standort auslösen und auch in der Peripherie dann entsprechend auslösen. Und das, finde ich, wird häufig eben verkannt. Nebst dem Umstand, dass vielleicht auch gerade Vereine, die eben eine solche unternehmerische Nähe haben, dass da eben aus meiner Sicht auch in besonderem Maße Themen wie gesellschaftliche Verantwortung auch dem Fußball eben mit auf den Weg gegeben werden. Und dadurch, dass du in Verbindung natürlich vielleicht auch mit etwas anderen wirtschaftlichen Möglichkeiten dann dich noch schneller mit diesem Thema auseinandersetzen kannst, sorgt aus meiner Sicht eben dafür, dass vor allen Dingen aber auch diese Vereine in Anführungszeichen eben gerade in diesem Thema gesellschaftliche Verantwortung, Nachhaltigkeit, soziales Engagement und so weiter eben schon auch weit vorne im Markt agieren. Und damit, glaube ich, dem Fußball auch helfen, diese gesellschaftliche Rolle, die gesellschaftliche Verpflichtung wahrzunehmen.
Hast du das Gefühl, jetzt wo du bei einem Werksclub, ich will das jetzt doch gar nicht so despektierlich konnotieren, ich glaube, das ist ja erstmal neutral, ne? Oder?
Das kannst du ruhig sagen.
Kann man das so sagen? Ja. Mhm. Gut, dann den Vergleich jetzt auch hast. Hast du das Gefühl, ich meine, dem Fußball, so wie ich ihn auch kennengelernt habe oder so aus der Vergangenheit, das ist ja bei mir auch schon ein bisschen länger her und so, dann ist es ja so, da gibt es teilweise ja noch sehr traditionelle Strukturen und auch in der Vergangenheit noch schlimmer wie heute und so ein bisschen, in Anführungszeichen, Vetterles-Wirtschaft oder so, ne? Oder man, der eine kennt den und Leute, die halt aus dem Fußball kommen, die kriegen dann wieder einen Job und so weiter und so fort. Und manchmal so ein bisschen noch so in seinem eigenen Saft, in Anführungszeichen, in der Vergangenheit. Das hat sich, ändert sich das ja schon lange und hat sich schon viel geändert. Trotzdem, nochmal von deiner Seite der Blick. Gibt es dort eine unterschiedliche Herangehensweise von jetzt zum Beispiel dem VfL Wolfsburg in Bezug auf Professionalität, in Bezug auf, was du sagst, Nachhaltigkeit, in Bezug auf solche Sachen? Hast du das Gefühl, die Strukturen sind dort anders, teilweise professioneller, weil es eben aus dem Unternehmenskontext kommt und man da einfach Sachen schon immer ein bisschen anders auch betrachtet oder vorantreibt? Hast du das Gefühl, dass es in Bezug auf, ja, irgendwie professionelle Strukturen eigentlich dort einen Vorteil gibt? Oder kann man es so nicht sagen?
Ich denke schon, dass du einfach zielgerichteter arbeiten kannst, dass du weniger Einflüsse externe hast und damit, wenn du sagst, ich verfolge jetzt diesen oder jenen Plan, den einfach ruhiger, zielgerichteter, ein Stück weit effizienter umsetzen kannst. Wenn der Plan gut ist, dann wird er einen gewissen Erfolg, was auch immer dann die Definition von Erfolg ist, ob jetzt nur sportlich oder gesellschaftliche Relevanz oder Verantwortung nachkommen, Ja, also man kann Erfolg ganz unterschiedlich definieren, aber ich glaube, das Arbeiten ist eben ein Stück weit dahingehend einfacher. Das ist weniger unterschiedliche Strömungen zu integrieren gilt. Das mag dir am Ende vielleicht natürlich auch ein Stück weit dann kreativen Input oder ähnliches rauben, aber ich glaube, du kannst halt eher dieses auf dem weißen Blatt Papier oder am Reißbrett, klingt jetzt auch mal so sehr nüchtern technokratisch, aber ich glaube, das ist schon auch eine Stärke eben dieser etwas anderen Vereine, dass sie da einfach ein Stück weit zielgerichteter agieren können, ein bisschen vielleicht systematischer agieren können, da sie eben nicht dieses permanente Involvement von dann auch in Teilen ja extern haben, die vielleicht dann einfach nicht nah genug dran sind am Tagesgeschäft, trotz alledem sagen, halt stopp, ich muss meine Meinung da jetzt einbringen und ich habe eine klare Sicht auf die Dinge und ich will, dass das eben auch mit berücksichtigt wird. Was mal hilfreich sein kann, häufig aber eben auch, weil die Leute eben nicht so nah dran sein können an den Details, glaube ich, eben nur bedingt effizient ist. Auf der anderen Seite, und das ist dann vielleicht eben die Kehrseite der Medaille oder das Manko, fehlt dir natürlich mit diesem, alle wollen sich permanent auch involvieren, fehlt dir natürlich auch ein Stück weit eben genau vielleicht diese Verankerung in der Gesellschaft, im Stadtbild, dann auch die Kraft, eben ganz viele Menschen für ein Thema schnell mobilisieren zu können, was andere eben haben. Das ist eben der Vorteil der Traditionsvereine. Dafür haben sie, Unruhe klingt jetzt immer so negativ, aber schnell natürlich, wenn es nicht so läuft, wie sie es alle wünschen, entsteht natürlich schnell eine Unruhe. Und in so einer Unruhe wird dann meist auch nicht ruhiger und zielgerichteter gearbeitet. Und das ist eben bei uns und den ähnlich gelagerten Vereinen dann eben nicht der Fall. Aber wie gesagt, es gibt dann auch kein perfektes Leben, auch in dem Bereich nicht. Du kannst ruhiger und zielgerichteter arbeiten, damit ein Stück weit effizienter. Aber dir fehlt natürlich dieses Moment der emotionalen Mobilisierbarkeit oder du hast zumindest ein Defizit gegenüber diesen größeren Traditionsvereinen, in Anführungszeichen.
Die Verankerung im Umfeld oder durch Partizipation, die dann vielleicht nicht ganz so zustande kommen kann. Also das heißt jetzt praktisch gesprochen, ihr in eurem Team, dir aber durchaus als Geschäftsführer, auch als Vorsitzender, ihr stimmt jetzt eine Strategie ab. Wir sagen, in den nächsten 3 bis 5 Jahre wollen wir dahin, das ist das der VfL Wolfsburg, da wollen wir sportlich, da haben wir unsere strategischen Schwerpunkte und so weiter. Und das wird jetzt mit wem konkret bei euch abgestimmt? Sitzt ihr dann mit dem Vorstand von VW oder mit der Marketingabteilung oder dem CSR-Verantwortlichen? Wie hoch ist das angesiedelt im Konzern? Und wer ist dein direkter Ansprechpartner, der sagt, das ist eine gute Idee, das ziehen wir jetzt durch?
Also wir haben eigentlich mehrere Schnittstellen mittlerweile, was auch ganz hilfreich ist. Früher war der VfL Wolfsburg ja vor allen Dingen ein Konzernthema, hatte eine Konzernförderung letztlich und hat sich dann über seinen Aufsichtsrat, den Aufsichtsrat der GmbH, der Fußball GmbH, der dann besetzt war mit Konzernvertretern, beziehungsweise gibt es ein Aufsichtsratspräsidium, in dem wir sehr regelmäßig tagen, sehr engmaschig tagen. Das sind dann 3 bis 4 Volkswagen-Vertreter. Je nach Zuschnitt und dann haben wir noch einen Aufsichtsrat mit quasi weiteren Repräsentanten der Stadt, dem Oberbürgermeister zum Beispiel. Und mit denen tagen wir dann aber nicht ganz so intensiv, quasi nicht monatlich oder 8-wöchentlich, sondern eher geringer dosiert. Aber das ist letztendlich das Gremium und das sind diese beiden Gremien, innerhalb derer wir unsere Strategie bis hin auch zu Tagesgeschäftsmaßnahmen dann entsprechend vorstellen. Wir haben eine 3-köpfige Geschäftsführung bei uns. Und haben dann eben den Aufsichtsrat über uns, an den wir berichten. Und vor allem mit dem Aufsichtsratspräsidium haben wir diesen sehr konkreten Austausch zu den Themen. Und da haben wir dann einfach den direkten Bezug auch zum Volkswagen-Konzernvorstand beziehungsweise zum Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh zum Beispiel, der auch Teil des Aufsichtsratspräsidiums ist. Also da sind wir schon bei den Entscheidungsträgern im Konzern verbunden. Haben darüber hinaus aber natürlich noch weitere Schnittstellen. Es gibt ja mittlerweile auch ein Volkswagen-Fußballcenter, was im Großen und Ganzen auch von der Marke Volkswagen kommt, also jetzt nicht vom Konzern, zu dem ja auch noch Porsche und Audi und Bentley und viele andere Marken gehören, sondern für die Marke Volkswagen hat ein Fußballcenter etabliert, wo sie unter anderem die Sponsoring-Engagements bei der UEFA, beim DFB, beim amerikanischen US-Verband, bei vielen weiteren Verbänden, einigen weiteren Teams und so weiter koordiniert. Und mit denen haben wir im Tagesgeschäft dann quasi auf Bereichsleiterebene und sagen wir mal, der Facharbeitsebene dann auch einen sehr vielfältigen Austausch und stimmen die Themen ab. Und die sind direkt beim Marketing der Marke Volkswagen aufgehängt. Und von daher sind wir eigentlich, sagen wir mal, bei den weiteren Fußballkoordinatoren im Volkswagen-Netzwerk gut vernetzt auf der Arbeitsebene im Volkswagen-Marketing als auch im Konzernvorstand. Und dass wir da überall diese Zugänge haben, ist für uns natürlich schon auch sehr hilfreich.
Ich meine, ohne es jetzt vergleichen zu wollen, aber VW, wie viele Mitarbeiter hat VW?
Volkswagen hat 700.000 Mitarbeiter knapp.
700.000 Mitarbeiter. Ich meine, es gibt eigentlich keine Fußballvereine, kann man sagen, die so viele Mitglieder haben. Ne? Also nicht, dass man jetzt Mitglieder und Mitarbeiter bei VW direkt vergleichen könnte, aber da hängen ja dann schon auch irgendwie viele Leute dran, die sich auch mit diesen, mit letztendlich eurem Absender, wenn man so will, auch identifizieren in der Form, dass sie eben dort arbeiten auf der ganzen Welt.
Das stimmt, wobei natürlich muss man sagen, dass jetzt weltweit, wenn wir nach Puebla in Mexiko schauen, dann gibt es da auch viele fußballinteressierte Menschen. Die sind deswegen jetzt aber auch nicht per se alle gleich VfL Wolfsburg-Sympathisant oder...
Nein, das denke ich mir.
Oder Fan, aber trotzdem, wir haben natürlich, wir machen auch dort Fußball-Fan-Camp-Geschichten, Fußballschulprogramme, also an allen großen relevanten Standorten sind wir auch aktiv und unterstützen da auch Volkswagen-Fußballaktivitäten, quasi ein bisschen als Service-Provider und bringen da unser Know-how, ein globales Trainernetzwerk, was wir haben und so weiter, dann entsprechend mit ein, ob in China oder Mexiko oder Brasilien, wo auch immer solche Camps dann immer wieder stattfinden oder andere Maßnahmen. Und das ist schon spannend und gibt uns natürlich auch ein Grundrauschen letztendlich. Ne? Und das muss man sagen, diese 700.000 Mitarbeiter im Volkswagen-Konzern, von denen rein statistisch dann auch wiederum wahrscheinlich knapp die Hälfte, bis ein Drittel irgendwo Fußball interessiert sind, die haben natürlich auch alle wiederum Familien. Also da gibt es ja meist dann im Schnitt dann wahrscheinlich pro Arbeitnehmer 3 Personen, die auch in irgendeiner Form und sei es mindestens mal ökonomisch eine direkte Beziehung zu Volkswagen haben und damit wahrscheinlich auch eine gewisse emotionale Nähe haben zu Volkswagen. Also das ist schon auch ein ganz spannendes Potenzial, weshalb wir zum Beispiel auch in Regionen wie China eben einen ganz guten Stand haben, obwohl wir jetzt nicht permanent Champions League spielen. Trotzdem haben wir da, weil Volkswagen einfach eine extrem renommierte Unternehmung dort ist und Marke dort ist und wir auch relativ vielfältige Aktivitäten dort durchführen, auch für Volkswagen und für uns selbst natürlich, haben wir da zum Beispiel von Reichweiten und Sympathiewerten eben auch einen sehr guten Stand. Also da hilft uns dieses Netzwerk schon, wenn gleich man eben einräumen muss, dass jetzt nicht 700.000 Menschen gleich deswegen alle VfL-Fans sind oder werden.
Nee, und man muss natürlich auch dabei deutlich sagen an alle Fans da draußen, dass man die Mitarbeiterinnen von VW natürlich nicht direkt vergleichen kann mit Fans, gar aktiven Fans in anderen Fußballkontexten. Aber es ist nicht so, dass VW sich davon verspricht, jetzt den wahnsinnigen Return on Invest und darauf angewiesen ist, jetzt viel Umsatz zu machen mit dem VfL Wolfsburg, sondern andersrum ist es eher eine CSR, eine Corporate Social Responsibility Maßnahme, die Geld kostet. Das heißt, der Betrieb wird bezuschusst durch Geld aus dem Konzern. Der muss nicht Geld verdienen, sondern letztendlich wird da großzügig auch immer mal wieder noch eine Schippe draufgelegt und so weiter. Zum einen würde mich mal interessieren, wie wird das eigentlich gemacht? Sind das dann offiziell Sponsoring-Pakete, die VW in Anspruch nimmt, oder wird das dann einfach über eine Gesellschaftereinlage in die GmbH dann gemacht und darüber ist es eigentlich entkoppelt auch von reinen Sponsoring-Maßnahmen? Weiß ich gar nicht, ob du darüber reden darfst. Würde mich einmal die Technik interessieren. Und zum anderen ist es ja so, das ist ja auch der Ansatz, wo andere sagen, ja, deswegen ist es halt nicht fair. Weil die haben ja in der Liga immer diesen Vorteil, dass sie eben nicht durch Tore, durch Leistung, durch normale, herkömmliche Sponsoring-Pakete durch oder sowas, sondern einfach durch zusätzliche Mittel einfach jederzeit Nachschub haben und einfach dann über erfolgreicher spielen können, als andere das vielleicht können. Das heißt, im Hinblick von Fair Play ist das ja auch ein weiterer Kritikpunkt, zu sagen, es geht nicht nur um Tradition, es geht auch darum, dass der Wettbewerb dadurch verzerrt wird. Also kannst du zu den zwei Sachen was sagen?
Also grundsätzlich erstmal haben wir einen Volkswagen-Sponsoring-Vertrag. Das ist sicherlich eine Marketingausgabe von Volkswagen und da geht es natürlich auch ein Stück weit darum, Bekanntheit, Sympathie und Ähnliches zu erzielen, also quasi diese klassischen Marketing-Themen, aber eben bei uns auch schwerpunktmäßig wirklich Standort-Marketing zu betreiben, um hier am Standort eben den Menschen auch emotional etwas Besonderes zu bieten. Und das spielt schon eine wichtige Rolle eben, muss man sagen, bei der ganz grundsätzlichen Entscheidung. Und neben diesem Sponsoring-Vertrag sind wir natürlich hundertprozentige Tochtergesellschaft. Sprich, wenn es bei uns am Ende einen Verlust gibt, dann wird der ausgeglichen, sonst wäre die Fußball GmbH natürlich schnell defizitär. Unsere Aufgabe ist es allerdings auch, dafür zu sorgen, zumindest mal perspektivisch, da haben wir noch so ein paar Restrukturierungsaufgaben zu lösen, aber perspektivisch diese Fußballunternehmung hier auskömmlich zu gestalten. Da erwartet jetzt keiner Millionen Gewinne, die dann an den Konzern abgeführt werden sollen, aber es gibt natürlich schon eine Erwartung, die sagt, und andere Vereine zeigen das ja auch, dass man Fußball auch ergebnisneutral spielen kann, auch erfolgreich spielen kann oder auch sogar mal einen kleinen oder mittleren Gewinn erwirtschaften kann. Und das ist letztendlich eine Realität und auch eine Anforderung, der wir uns auch nicht ganz entziehen können. Und natürlich hören wir ja immer wieder, ja, das ist ja artifizielles Geld, was da kommt. Und wenn ihr diesen einen großen Sponsor nicht hättet, dann würdet ihr ja gar nicht und so weiter. Und das ist ja geschenktes Geld und das ist damit ja ungerecht. Und dem würde ich allerdings mal entgegnen. Also wenn wir jetzt über Gerechtigkeit philosophieren wollen, dann machen wir natürlich ein weites Feld auf. Ich finde die Frage aber in der Tat ganz spannend. Und meine These dazu wäre ja natürlich auch mal jetzt ein bisschen provokant, dass jetzt der klassische Traditionsverein, von dem hier häufig geredet wird, der hat natürlich auch ein Vermögen. Der hat nämlich ein Vermögen, dass ganz viele Menschen über Generationen sich mit ihm eng verbunden fühlen, immer wieder bereit sind, deswegen auch Geld bei diesem Verein zu investieren über Eintrittskarten, Merchandise, Ähnliches. Und weil eben viele Menschen sich für diesen Verein interessieren und bereit sind, sich dort dann auch finanziell zu engagieren, gibt es eben meist auch viele Sponsoren, die das interessant finden. Und das ist auch eine Art von Vermögen. Und das ist aber dann eigentlich, ich würde es mal vergleichen mit einem vererbten Vermögen. Das habe ich nämlich über Generationen aufgebaut bekommen, muss es natürlich auch sinnvoll bewirtschaften, wie wir das in Anführungszeichen, wie der Kritiker und Ketzer sagen würde, geschenkte Vermögen müssen wir auch sinnvoll bewirtschaften. So muss eben der Traditionsvereinsentscheider eben das vererbte Vermögen erwirtschaften. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt, wenn wir jetzt über Gerechtigkeit philosophieren, würde ich sagen, ist das vererbte Vermögen aber nicht gerechter als das geschenkte Vermögen. Weil auch der Erbe kann natürlich nichts dafür, dass seine Eltern und seine Großeltern vielleicht ganz furchtbar reich gewesen sind oder ganz furchtbar schlau waren oder sich ganz furchtbar doll angestrengt haben. Und er macht das vielleicht einfach gar nicht und trotzdem erbt er dann am Ende das Geld. Das ist auch nicht gerecht im Sinne von einem gerechten Leistungsaustausch. Ich tue etwas dafür, dass ich etwas bekomme. Und die Frage, finde ich, muss man schon mal stellen dürfen. Woher meinen denn eigentlich die Kritiker, zu sagen, dass das vermeintlich geschenkte Vermögen so viel ungerechter ist als das vererbte Vermögen? Ich persönlich habe da eine eindeutige Meinung, aber die habe ich eben gerade ausgeführt und sehe dir deswegen auch der Diskussion relativ gelassen entgegen.
Ich will da jetzt gar nicht dir da, ich finde das jetzt erstmal eine interessante These, muss ich auch erstmal nochmal drüber nachdenken. Natürlich zu sagen, die Euros, die kommen über VW versus Generationen von Unterstützern, die aus Herzblut oder familiären Kontexten oder wie auch immer einen Verein unterstützen, da hinkt der Vergleich vielleicht auch ein bisschen.
Ich habe ja auch gesagt, das ist ein bisschen provokant jetzt mal formuliert, ne? Aber vom Grunde her muss ich sagen, ja, ich sehe da einen Punkt, woher kommt es denn und wer hat dafür sich jetzt wie engagieren müssen? Das ist natürlich ein Unterschied. Trotz alledem finde ich es auch ein bisschen zu kurz zu sagen, das eine ist, das kriegt er hinterhergeschmissen, das Geld, und das andere ist, und wir müssen uns das mühsam erarbeiten. Weil ich würde auch mal sagen, das wäre meine zweite These des heutigen Tages, wir werden sonst in kleineren Städten keinen Bundesliga-Fußball mehr erleben. Und dann ist mal die spannende Frage, ist das eigentlich das, was der Purist will? Dass an Standorten, will ich jetzt in der Pfalz oder was auch immer, wo man früher europäischen Fußball gesehen hat, da wird es dann auch schwer, auch mit 100.000 Einwohnern. Da will ich jetzt gar nicht mit dem Finger zeigen auf andere Vereine sein oder sowas in der Art, dass ich falsch verstehe. Aber ich glaube, an solchen Standorten, die früher für mich auch für Fußballtraditionen in besonderem Maß natürlich gestanden haben oder immer noch stehen, wird es, glaube ich, schon, da bin ich ein bisschen fatalistisch, in Anbetracht der Entwicklung im Markt, wird es extrem schwierig zu sein, nochmal eine Bundesliga-Realität auf lange Sicht abzubilden. Weil einfach, das sind die Standorte, das sind einfach die großen Städte, da haben einfach die Frankfurts, die Kölns und so weiter einen großen Vorteil über die Menschen, machen es auch gut bei den Vereinen, gar keine Frage, und haben natürlich diese mehrere Generationen, befassen sich schon intensiv mit diesen Vereinen, diesen Vorteil, aber die haben einfach natürlich auch eine gewisse wirtschaftliche Schlagkraft, wenn da 600.000, 700.000, 800.000 Menschen in der Region leben und die Vereine das dann gut machen. Dann kann der Verein mit 200.000 Einwohnern aber lange strampeln, um da dann hinzukommen. Auch in der Wirtschaftskraft und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich nicht, ob wir uns selber einen Gefallen tun, wenn wir sagen, na gut, dann ist es eben so ein perspektivisch, lassen wir dann nur noch Städte mit mehr als 53.000 Einwohnern in der Bundesliga zu. Das finden wir dann alle viel schöner und viel gerechter und viel traditioneller, romantischer.
Ich bleibe jetzt nochmal dran, Michael, ne? Nochmal kurz eine ungemütliche Frage, aber
na klar.
Da kommst du natürlich auch wahrscheinlich immer wieder in die Situation, dass du letztendlich jetzt auch in deiner aktuellen Rolle ja auch für VW sprichst und sprechen musst, im Positiven wie im Negativen. Und wenn wir natürlich von Werte reden und von Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Nachhaltigkeit und so weiter, dann ist natürlich das, was jetzt einige sagen, in der Geschichte von VW passiert ist. Und ich glaube, Jan Böhmermann hat dazu mal ein interessantes Stück gemacht. Das hast du wahrscheinlich gesehen. Aber auch in der jüngsten Vergangenheit jetzt, was allen noch präsent ist, Dieselskandal, wo ja auch, also da wurde bewusst beschissen, zu seinen eigenen Gunsten manipuliert, Spielräume durchaus auch illegal ausgenutzt und so weiter. Das ist ja dann schon auch, man kommt da ja in eine Situation, wo man sagt, das ist irgendwie jetzt eine Diskrepanz. Auf der einen Seite will man Werte vermitteln, auf der anderen Seite ist man ja auch wirklich durch die Öffentlichkeit gezogen worden, zu Recht mit diesem Skandal. Und wie gehst du mit so einer, mit so einem Zwiespalt dann um? Was macht es mit den Fans? Und wie stehst du dazu, auf der einen Seite zu sagen, wir sind jemand, der Werte vermitteln will, und auf der anderen Seite im Namen vom VW und auf der anderen Seite, das war, glaube ich, vor deiner Zeit, du bist ja erst danach dann dort tätig gewesen, aber das stelle ich mir tierisch schwierig vor, wie glaubwürdig ist das? Und hast du das Gefühl, dass im Konzern sich da jetzt aus dieser Sache irgendwas entwickelt hat, was kulturell den Konzern auch mit verändert? Oder ist es jetzt halt Krisen-PR und letztendlich geht es danach weiter wie gehabt?
Natürlich werde ich mit diesem Thema häufig konfrontiert. Es ist ja sicherlich auch naheliegend, gerade weil wir natürlich auch im Fußball eine elementare Wertediskussion hier an verschiedensten Stellen immer wieder führen. Und natürlich muss der ganze Konzern, muss die ganze Organisation sich ein Stück weit mit diesen Lasten und Belastungen der jüngeren Vergangenheit auseinandersetzen. Aber auch da würde ich immer die Gegenthese stellen, darf jetzt jemand, der sich mit diesen Lasten auseinandersetzen muss und in der jüngeren Vergangenheit eben diese und jene Entwicklung zu konstatieren hatte, darf dieser sich jetzt nicht mit Themen der gesellschaftlichen Verantwortung, Nachhaltigkeit und so weiter in besonderem Maße beschäftigen? Weil man sagt, das ist doch unglaubwürdig. Also ich glaube, er tut sehr gut daran, das zu machen. Er muss immer damit leben, ein Stück weit. Das ist doch jetzt einfach nur, du willst dich ja nur ein bisschen freikaufen von deiner Schuld ist oder ach, das ist doch nur Augenwischerei, das ist doch nur Krisen-PR. Ich glaube, mit dieser Vorwurfslage musst du leben und einen Umgang finden. Und musst am besten nachhaltig und authentisch bei deinem Engagement dann sein, wenn du sagst, ich will jetzt einfach diesen und jenen Weg beschreiben, will damit auch ein Stück weit eine neue Unternehmenskultur in Anführungszeichen. Jetzt bin ich da auch ein Stück zu weit weg, muss man sagen. Also wir sind jetzt ja auch nur die Fußball GmbH und da jetzt nicht wirklich in zentrale Entwicklungen beim Volkswagen-Konzern involviert. Aber natürlich ist es auch ein Stück weit sicherlich eine unternehmenskulturelle Frage zu sagen, wir wollen uns im besonderen Maße jetzt diesen Anforderungen wie Nachhaltigkeit und Vielfältigkeit und so weiter verschreiben. Und da tust du dann immer gut daran, meiner Einschätzung nach, wenn du das wirklich authentisch tust, ganzheitlich tust und nachhaltig tust. Und dann wird die Zeit im Zweifelsfalle auch deine Kritiker bei gutem Verlauf eines Besseren belehren. Und das, glaube ich, ist die Maßgabe und die Anforderung, die wir zu berücksichtigen haben. Das darf jetzt kein Schnellschuss sein. Das darf jetzt nicht nur, okay, jetzt machen wir mal ein bisschen Breitensport, Fußballunterstützung, damit Volkswagen und der Region positiv wahrgenommen wird oder auch darüber hinaus, sondern das muss schon ein langfristiges Konzept sein, was nachhaltig und authentisch mit Leben erfüllt wird. Und da wähne ich die beteiligten Personenbereiche auf einem guten Weg. Ich finde, das ist ein spürbares, authentisches Engagement in ganz vielen Fällen. Ich finde jetzt der Schwung, mit dem hier auch das Thema Elektromobilität forciert wird, kann man sagen, ja, ist ja auch wieder nur so Marketing. Man spürt vielleicht, dass sich der Markt dahin entwickelt und deswegen will man dann sich in die beste Position bringen. Natürlich sieht Volkswagen da auch ein relevantes Zukunftsthema für das ganze Automotive-Branche. Aber natürlich sagt man einfach, es ist einfach auch ein gesellschaftlich relevantes Thema, sich in diese Richtung zu entwickeln. Und es ist einfach auch eine adäquate Ausrichtung.
Ich will da einmal den Blick dann nochmal weiten. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen. Es mag dann in der Liga und unter den Fans auch in Deutschland da Kritik geben, aus verschiedenen Gründen, auch im Hinblick auf die Integrität des Wettbewerbs. Jetzt mal kurz auf international geguckt. Ja, also du hast vorhin erzählt, etwa 200 Millionen ist so eine Richtgröße für den jährlichen Umsatz beim VfL Wolfsburg. PSG hat vor wenigen Jahren ja deutlich mehr als euren jährlichen Umsatz in einen einzigen Spieler investiert, namentlich Neymar Junior für 222 Millionen oder so ähnlich. Das heißt, wenn man jetzt euch als VfL Wolfsburg vorwirft, da werden mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder das ist so deutlich überlegen zum allem anderen, was zum Beispiel der FC Nürnberg oder andere Vereine zur Verfügung haben und ähnliches. Wenn man das jetzt mal auf international guckt, dann sind das ja Peanuts. Dann, ich würde mal gerne jemand, der in Deutschland wahrgenommen wird, als hätte er einen Wettbewerbsvorteil. Wie guckst du als der Bevorzugte aus der Perspektive einiger auf den internationalen Vergleich, insbesondere in England oder in Paris oder in anderen Standorten, wo teilweise Privatpersonen, teilweise Staatsfonds, teilweise andere Gemengenlagen einfach dafür sorgen, dass jegliche finanzielle Vernunft und jegliche Notwendigkeit, nachhaltig, wirtschaftlich nachhaltig zu agieren, einfach komplett über Bord geworfen sind, weil es um ganz andere Themen geht. Also ich merke, die kommt schon eine leichte Wertung hier bei mir auch durch. Aber da wollte ich mal fragen, wie du da den Vergleich machen würdest. Da ist ja dann VW, hat ja dann schon fast einen bodenständigen Ansatz im Vergleich zu den chinesischen, katarischen oder so Staatsfonds und anderen Playern in diesem Markt mittlerweile?
Also natürlich gibt es da in der Tat deutliche Unterschiede. Also die Schere im Fußballmarkt geht aller Orten auseinander, zwischen den Ligen, in den Ligen jeweils, zwischen den Ländern. Also da spüren wir schon in verschiedensten Bereichen eigentlich immer diese auseinandergehende Schere, was natürlich auch den Wettbewerb relativ spürbar beeinflusst. Das, glaube ich, braucht man jetzt auch nicht kleinreden, diese Herausforderungen, die man da auch, sagen wir mal, gesamtgestalterisch global im Fußball sicherlich vor sich hat. Es ist jetzt eigentlich auch mitnichten so, dass wir nun in Deutschland in der Bundesliga so einen herausragenden Etat haben. Also auch wenn das jetzt eine relativ große Zahl ist, dann ist das wahrscheinlich von dem, was wir an Etat bereitstellen können für Spieler, Trainer und so weiter und so fort, eher ein vorderer Mittelfeldplatz. Also da bist du wahrscheinlich im Bereich 6, 7, 8, je nach Konstellation. Gibt auch noch ein paar andere, deswegen ist ja eher mein Statement dazu, wir haben jetzt auch keinen übermäßigen Vorteil gegenüber dem Markt, sondern wir können das Manko an einem 100.000 Einwohnerstandort zu operieren, das können wir eben mit dem einen großen, starken Partner ausgleichen. Und da werden jetzt ein paar Leute sagen, ja, aber dann würde es ja reichen, wenn ihr Nummer 12 seid, warum müsst ihr denn Nummer 6, 7 sein vom Etat? Gut, da kann man dann immer lang und breit natürlich drüber streiten. Und ich will mich jetzt auch gar nicht beschweren, dass ich momentan diesbezüglich sicherlich in einer relativ präferierten Situation agieren kann.
Ich finde, ihr solltet einfach mal auf Platz 1 euch katapultieren zusammen mit VW, damit der Bayern München endlich mal wieder ein bisschen Konkurrenz bekommt, könnte man ja auch so in die These vertreten. Endlich wird es wieder spannend. VW macht die Taschen auf. 6 bis 8, wer braucht das schon? Einmal bitte nach vorne katapultieren und los geht's mit dem nationalen Wettbewerb. Aber
also wenn wir dich dann als Botschafter noch gewinnen könnten, dass du sagst, das ist jetzt eine nationale Aufgabe, die Volkswagen hier wahrnimmt, ne? For the good of the game, oder wie man immer so schön sagt.
Dann, ja, wir waren ja gerade im internationalen Vergleich, genau.
Genau, zurück zum internationalen Kontext. Also natürlich, da wird nochmal mit ganz, ganz anderen Mitteln sicherlich zugegriffen. Das muss man auch klar konstatieren. Und dann gibt es dort auch eben Teams, die nochmal auf einem Level operieren und das ganz auskömmlich schaffen. Wenn ich jetzt nach England schaue, was Manchester United macht, Arsenal, wie auch immer, jetzt mal vor Corona und Liverpool, jetzt haben die natürlich auch eine sehr positive Entwicklung vollzogen, aber generell, das sind natürlich schon Vereine, die auch Jahr für Jahr auch ein ordentliches Ergebnis haben abliefern können. Also ist jetzt auch nicht so, dass das alles so vollkommene Zuschussbetriebe sind, wie man manchmal denkt. Also siehe Bundesliga, wir haben eine 40-prozentige Eigenkapitalquote mittlerweile in der Bundesliga. Das ist absolutes Mittelstandsniveau. Also das muss sich davon nicht mehr verstecken. Das zeigt eben auch, dass der Fußball nicht immer nur vom Missmanagement und völligem Wahnsinn regiert wird, sondern dass da natürlich auch durch DFL und Lizenzierung und ähnliche Korsettstangen, finde ich, auch in weiten Teilen sehr vernünftig agiert. Und im internationalen Bereich haben wir zum einen eben diese großen Teams, die großen Organisationen, die das durchaus auch profitabel gestalten, haben dann natürlich aber auch verschiedene Akteure, die jetzt sagen, okay, ich muss nicht zwingend rational und ökonomisch effizient auf mein Kapital Acht geben, sondern ich will einfach die Emotionalität des Erfolgs haben, ich will diesen Pokal gewinnen, ich will diese Reputation haben oder was auch immer dann die Treiber sind. Und bis jetzt eine halbe, 1 oder 2 Milliarden kostet, unterm Strich ist für mich eigentlich relativ wurscht. Und da darf man eben nicht vergessen, das ist jetzt auch kein ganz kleiner Markt. Also wenn ich mir anschaue, wer überall mittlerweile bereit ist, 1-2 Milliarden auch für Sportorganisationen zu zahlen. In den USA kann ich jetzt eigentlich kein Basketballteam mehr für unter 1,5 Milliarden Dollar erwerben. US-Fußballteam kostet mittlerweile die Lizenz alleine über 200 Millionen Dollar plus ein Stadion, plus Mannschaft, plus Verwaltungsgebäude, das alles dazu errichtet werden muss, wenn du so eine Lizenz überhaupt bekommen willst. Und da stehen Unternehmer, Private Equity Unternehmungen, Finanzakteure, wie auch immer, stehen da Schlange und wollen diese Lizenzen haben. Und da sehen wir die im europäischen Raum dann logischerweise auch. Und da würde ich auch mal die These wagen, dass du natürlich auch mit viel Mittel invest auch Werte schaffen kannst. Jetzt kann man sich mal sagen, wie langfristig stabil sind diese Werte eigentlich? Was ist, wenn es diese Oligarchen irgendwann mal nicht mehr gibt? Aber du hast diesen Neymar-Transfer angesprochen. Wenn man sich alleine mal die Bewertung von Paris Saint-Germain anschaut, wie wurde das von Forbes oder KPMG oder ähnlichen Institutionen, Organisationen, die alljährlich Bewertung durchführen, bewertet? Dann muss man sagen, mit einem Neymar- und Mbappé-Transfer hat sich natürlich der Unternehmenswert auch ein bisschen gefühlt, vielleicht auch bewertet, ein paar harte, ein paar weiche Faktoren, hat sich allerdings auch um 500 Millionen erhöht. Und das sind jetzt Themen, die, wenn du sie weiterverkaufen würdest, würdest du vielleicht, findest jemand, der sagt, ich bin bereit, das zu investieren, 1 Milliarde, 1,5 Milliarden bringen oder ähnliches. Und du hast für 500 Millionen gekauft, dann 500 Millionen investiert, kannst aber nochmal 500 Millionen verdienen. ich übertreibe jetzt ein bisschen mal vereinfacht. Also von daher würde ich sagen, dass das deswegen alles gerechtfertigt ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir in einem Markt operieren, der, ich höre ja manchmal so ein bisschen, ja, historisch gab es mal so eine Tulpenpreisblase, wo plötzlich alle Welt meinte, die Tulpe ist wahnsinnig wertvoll, wir müssen eine Tulpe haben. Plötzlich hat eine Tulpe dann $10,000 gekostet, eine schöne. Und das war damals so viel wie 15 Jahresgehälter von Familien. Und am Ende war es dann doch nur eine Tulpe und 20 Jahre später ist dann alles geplatzt und keiner mehr wollte für eine Tulpe mehr als einen Gulden bezahlen oder was auch immer. Das wirst du im Fußball nicht erleben. Da bin ich fest von überzeugt. Weil es einfach zu viele Menschen, muss man auch mal beim Blick in die Zukunft natürlich vorsichtig sein, aber Stand heute interessiert es einfach viel zu viele Menschen. Ist ein viel zu relevantes Unterhaltungsgut aus meiner Sicht, dass ich mir vorstellen könnte, dass da einfach mal eine Blase platzt. Sondern auch wenn ich mir überlege, das Geld, was verdient wird, wird ja letztendlich nicht nur von chronisch defizitären Menschen oder Menschen, die es einfach übrig haben, bezahlt, sondern auch viele Player rund um Fußball, ob Fernsehsender, Medienanstalten, was auch immer, sind ja im Regelfall alles profitable Organisationen, die meisten zumindest davon, sodass mit Fußball eben auch viel Geld verdient werden kann, was natürlich auch zu diesen gewissen Auswüchsen führt, sicherlich. Und im internationalen Markt haben wir die Mischung eben von sehr großen Vereinen, die teils profitabel sind, teils nicht profitabel sind, aber schon mal gestandene Wirtschaftsorganisationen sind und zum Teil eben natürlich von ein bisschen emotional getriebenen Investoren. Und wenn die richtig das Portemonnaie aufmachen, wird es natürlich schwer, mit ökonomischem Kalkül auch bei großem Mitteleinsatz nochmal gegenhalten zu können oder zu wollen. Das muss man auch klar einräumen und das prägt natürlich den globalen Fußballmarkt eben auch ein Stück weit.
Du guckst ja sehr rational drauf und kannst also selbst einer ja, irrational wirkenden Investitionen wie Neymar Junior zum Beispiel eine gewisse ökonomische Logik abgewinnen. Das finde ich interessant, dass du da einfach sehr sachlich auch drauf guckst. Nichtsdestotrotz ist es ja so, und du sagst, es wird im Fußball nicht passieren, dass da eine Blase platzt. Gleichzeitig diese Entfremdung, die dann jetzt stattfindet, das ist ja auch etwas, was passiert und irgendwo auch nachvollziehbar, wenn man sagt, ja, der nächste Hedgefondsmanager, die stehen in Schlange und irgendjemand wird dann schon die 5 Milliarden dafür bezahlen und so weiter, aber dass das der normale Fußballfan irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann, dass er das dann, dass er dann abschaltet, laufen wir dann nicht vielleicht doch irgendwann Gefahr, dass die Leute sagen, ey, das ist mir mittlerweile egal geworden. Ich verliere den emotionalen Bezug dazu, weil ich das, was im Hintergrund abläuft, die immer weiter werdende Schere, die eben auch ökonomischen ja, Dinge, Prozesse, die abläufen, die sich ja insgesamt eingeschlichen haben in unserer Wirtschaftswelt, der liberalisierten, in der profitmaximierten Form auch und so weiter, dass dann irgendwann einfach der Fan oder die Fanin sagt, ist mir egal, es interessiert mich nicht, jetzt geht es mir auf gut Deutsch gesagt am Arsch vorbei und dann eben doch der Fußball als solches nicht nur an Wert verliert, sondern eben auch an gesellschaftlicher Integrationsfähigkeit und an gesellschaftlicher Kraft verliert. Ist das nicht eine Gefahr, die da ist? Oder würdest du sagen, lass mal die Kirche im Dorf, ja, Kinder spielen immer noch gerne Fußball auf der ganzen Welt und das wird sich nicht ändern, nur weil der Nächste noch einen Goldsteak bestellt?
Nein, ich will die Herausforderung gar nicht kleinreden. Ich finde, Gefahr ist immer jetzt ein großes Wort, aber jetzt wollen wir auch keine Semantik betreiben. Ich sehe das schon eine Herausforderung für den Fußball, sich da zukunftsfähig aufzustellen. Ich bin jetzt nicht dabei zu sagen, dass wir, also da mich einzugliedern in den Kreis derer, die da sagen, oh Gott, der Fußball, der steht am Abgrund, der hat vollkommen den Kontakt zu den Menschen zur Basis verloren. Das ist völlig irrational, nur noch Missmanagement und nur noch Größenwahnsinn regiert den Fußball. Das sehe ich wirklich deutlich anders. Aber natürlich müssen wir uns schon die Frage stellen, weil wir uns natürlich permanent, wie die Welt auch, uns auch jeden Tag mal intern, mal durch externe Zwänge weiterentwickeln, anpassen, irgendwelche Entscheidungen treffen. Und da tun wir gut daran. Und da ist so eine Krise natürlich immer ganz hilfreich, in besonderem Maße mal auf sein Geschehen zu schauen und aufmerksam zuzuhören. Da tun wir immer gut daran, das zu reflektieren. Und wir sehen natürlich momentan, ich habe die aktuellen Zahlen nicht vor Augen, aber ich glaube, in den letzten Jahren ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die aktiv Fußball spielen im Verband, in den Vereinen, schon spürbar gesunken. Und das sind natürlich Themen, die muss man im Auge behalten. Und wir müssen eben diese nächste Zielgruppe auch für den Fußball begeistern. Eben die Kinder sind natürlich am Ende die Nächsten, die dann auch langfristig ins Stadion gehen und so weiter. Und das ist auch ganz elementar, auch für die gesellschaftliche Bindung. Ich glaube, der Fußball wird nur dann dauerhaft gut funktionieren und auch diese gesellschaftliche Kraft entfalten, wenn er eben in den verschiedensten Ebenen von gesellschaftlichem Leben entsprechend eine Verwurzelung hat. Und von daher finde ich die Frage, wie nahbar ist der Fußball oder wirkt der Fußball, schon eine wichtige. Ich tue mich manchmal schwer, mir vorzustellen, dass das jetzt einen Unterschied macht, ob der eine, ob die jetzt ein Spieler 5 oder 1 Million verdient. Also weil es eben ein so derart attraktives Unterhaltungsthema ist, wird der Fußball, glaube ich, immer viele Millionäre produzieren. Und ich glaube, wir werden, wenn wir jetzt nicht manche über ein goldenes Stück Fleisch aufregen und was auch immer und sagen, es ist ja völliger Wahnsinn oder den Lamborghini mit Goldfolie beklebt oder was immer es gab bei Spielern, dann würde ich mal denken, das ist jetzt aber keine Frage vom Salary Cap. Also wenn das der Spieler mit 5 Millionen Jahresgehalt sich leistet, dann wird er wahrscheinlich, weil er das schön findet, das auch mit 1,5 Millionen Jahresgehalt sich leisten wollen. Und kann er sich ja auch leisten letztlich. Und dann wird das immer noch dafür sorgen, dass Menschen sagen, das ist jetzt nicht mehr mein Fußball. Also ich glaube, der aus meiner Sicht haben wir eigentlich vor allen Dingen eher eine große Aufgabe zu sagen, wie schaffen wir es, diesen Wettbewerb spannend und attraktiv zu halten? Was ist das richtige Maß auch an Angebot für die Menschen da draußen? Ist es wirklich dann sinnvoll, im internationalen Kontext, nationalen Kontext, dass du jetzt jeden Tag, in Anführungszeichen, ich übertreibe ein bisschen, jeden Tag live Fußball konsumieren kannst und sollst? Sind 3 Länderspiele in der Länderspielphase, ist das wirklich das, was die Menschen da brauchen? Ist, jetzt will ich nicht der große Kommerzkritiker werden, aber ist das wichtig, dass wir da auch noch die letzte Million rausholen und alle Spiele komplett TV-optimiert spielen? Jetzt gerade in diesem Thema Nationalmannschaftsbereich, Verbandsvermarktung, finde ich aber schon in besonderem Maße auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Da will ich jetzt am Ende die Vereine nicht freisprechen, die haben auch eine Aufgabe, aber gerade im internationalen Kontext muss man natürlich sagen, hast du immer jemanden, dem gehört in Anführungszeichen der Verein, der trägt auch ein Stück weit das wirtschaftliche Risiko, der hat die Angestelltenverträge mit den Spielern, der hat die Investitionen getätigt. Die Verbände haben es da schon ein Stück weit einfacher, an dieser Stelle zumindest mal, weil sie sagen, ich nutze einfach dann die Spieler in der Nationalmannschaft. Am Ende ist es natürlich Symbiose, weil auch der Verein profitiert davon, wenn der Spieler erfolgreicher Nationalspieler ist und eine tolle WM spielt. Deswegen ist auch schon alles wichtig, dass das ein Zusammenspiel gibt. Aber würde man denken, weil das Risiko, das wirtschaftliche mindestens mal, natürlich sehr stark auf den Verein ruht, ist die vordringliche Aufgabe aus meiner Sicht eigentlich der Verbände, sowohl national als auch quasi global gesehen, eher die Leitplanken des Spiels zu setzen und nicht zwingend noch zu sagen, okay, jetzt müssen wir auch noch mal die Kommerzialisierungsspirale drehen und müssen uns überlegen, wie wir jetzt eine Club-WM neben der Champions League hinbekommen mit 24 Teilnehmern. Und so weiter. Dann brauchen auch da wieder Spieltage, brauchen da wieder Aufmerksamkeit der Menschen, wollen da auch wieder natürlich noch mehr Geld verdienen, in Anführungszeichen. Da habe ich manchmal, das ist aber ein bisschen die gefühlte Wahrnehmung, eher den Eindruck, dass es gut wäre, wenn die Verbände natürlich auch schauen, dass sie ökonomisch auskömmlich sind und Geld generieren, um das dann wiederum ihren Verbandsstrukturen zugutekommen zu lassen. Aber dass es nicht hilfreich für das Spiel im Großen und Ganzen ist, wenn auch die Verbände jetzt noch zu denjenigen werden, die permanent die Kommerzialisierungsstellschrauben weitertreiben. Weil das naturgemäß schon die machen werden, die letztendlich zum Beispiel jetzt eben dieses arbeitsvertragliche Risiko bei den Spielern haben und sagen, ich muss die beschäftigen, das sind meine Arbeitnehmer, ich sorge dafür für diesen professionellen Basisbetrieb quasi. Deswegen muss es mir erlaubt sein, auch an den kommerziellen Stellschrauben schon mal zu drehen. Und wenn dann alle weiterhin auch noch sagen, jetzt mache ich auch noch mit und überlege mir auch den ganzen Tag eigentlich jetzt mal ein bisschen einfach gesprochen, wie kann ich da noch mehr Geld verdienen? Damit wird es schon schwer und also das ist die spannende Frage, wie gelingt es, den Wettbewerb ausreichend attraktiv zu halten? Was ist die richtige Dosis an Fußball für die Menschen? Wie viel Live-Content soll, muss, darf, kann es sein? Und dann, glaube ich, ist natürlich die Frage, wie nahbar und erlebbar schaffen wir den Fußball? Und da finde ich eben so Themen, deswegen bin ich überzeugt davon, dass wir da auf einem guten Weg sind bei dem, was wir machen, dass man sagt, dieses Thema Fußball-Fan-Camp, Fußballschulprogramme, dass auch der Junge vom Dorfverein um die Ecke, der sagt, ich will einmal die Woche nochmal in einem anderen Trainingsbetrieb mich zusätzlich ausbilden, dann kann er noch ein Fußballschulticket buchen. Dass solche Formate oder auch was macht ein Nationalteam im Trainingslager, wie viel Nähe ist es bereit zuzulassen zu den Menschen, zu den Touristen im Ort in den Alpen? Ist da überall Plan auf den Parkplätzen vom Hotel und kann dann das Grundstück betreten und einmal die Woche ist dann eine Autogrammstunde für eine Stunde und danach gehen alle wieder die Plane zurück und trainieren wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Ist es das oder müssen wir da nicht einfach, und das gilt natürlich für die Fußballteams genauso, nicht nur für Nationalmannschaften, müssen wir da einfach mehr Nähe, Erlebbarkeit, mehr Austausch zulassen? Und dann ist es, finde ich, eine Frage auch von Verhalten. Meine ich den ganzen Tag, ist es ganz furchtbar wichtig, dass ich mich mit meinem ganzen Geld dann nur mit Statussymbolen umgebe. Das höchste der Gefühle ist, dass ich mir die tollsten Dinge der Welt kaufen kann und das dann in den sozialen Medien präsentiere, was ich jetzt gar nicht per se verteufeln will. Oder ist es eben auch wichtig, und bin ich mir auch darüber im Klaren als sehr gut verdienender Mensch, dass es wichtig ist, dass ich einfach in Austausch mit den Menschen außerhalb dieser Fußballblase habe Und da, glaube ich, bist du dann bei, was ich, Corporate Volunteering Maßnahmen. Du musst wahrscheinlich in den Nachwuchsleistungszentren anfangen zu sagen, es ist wichtig, dass ihr auch Partnerschaften habt, dass auch der B-Jugendspieler eine Partnerschaft für eine Grundschulklasse hat oder für einen Verein auf dem Dorf, in Anführungszeichen. Das, glaube ich, sorgt eher dafür, das ist natürlich ein sehr strategischer, langfristiger Prozess, dass eher ein anderes Bewusstsein erzeugt wird. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Deswegen, ich finde jetzt nur bei Salary Cap, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, ob das wirklich hilft, sozialpolitisch den Fußball-Eindruck wieder zu korrigieren. Weil am Ende auch rein arbeitsrechtlich, wird jetzt keiner, der einen 10-Millionen-Vertrag hat, wird danach einen 1,5-Millionen-Vertrag unterschreiben. Und der Kritiker und Skeptiker wird in 1,5 Millionen immer noch viel zu viel Geld verdienen sehen. Und sagen, ist doch Wahnsinn für das bisschen den Ball getrete. Und dann würde ich mir entgegenhalten, na gut, manche Menschen, die schwingen einen Dirigentenstab und verdienen 3 Millionen Euro dadurch und 90% von dem Geld werden nicht verdient, sondern werden vom Staat bezuschusst, weil es keinen Markt gibt, der das hergibt. Und da höre ich ganz selten kritische Stimmen dazu. Und deswegen finde ich, muss man diese ganze Diskussion auch diesbezüglich Vergütungsgerechtigkeit und all das kann man gerne führen, finde ich, bin ich auch Freund davon, diskutiere es auch mal gerne, aber dann muss man es auch differenziert tun und auch mal überlegen, ist das gerecht, dass der Sänger 35 Millionen für das bisschen Singen verdient? So wie manche sagen, ist das gerecht, dass der Fußballer 10 Millionen bekommt für das bisschen gegen den Ball spielen, mit dem Ball spielen?
Vielen Dank für dieses umfangreiches Schlussplädoyer, muss man ja sagen. Wir sind am Ende unserer Zeit eigentlich angekommen, was mich insofern positiv stimmt, als dass wir jetzt gar nicht dazu kommen, die Anekdote aus unserer gemeinsamen Äthiopien-Reise zu erzählen.
Ach, schade, die wollte ich doch noch erzählen, Mensch.
Damals, als du Geschäftsführer warst beim FC St. Pauli und wir mit Viva Con Agua in Äthiopien waren und es mir in der ersten Reihe so dermaßen schlecht wurde, dass ich keine andere Wahl hatte, als das Fenster des Busses zu öffnen, um letztendlich den Inhalt meines Magens aus dem Fenster raus auszuleeren. Und wer war hinter mir gesessen in der zweiten Reihe? Michael Meske.
Wir konnten es an den Scheiben des Busses aufmerksamkeitsstark verfolgen.
So, das wird im Nachhinein vielleicht auch einfach rausgeschnitten. Die jetzt eine letzte persönliche Frage, auch wenn wir immer, es ist immer so sehr abstrakt, die gesellschaftliche Wirkung des Fußballs und so weiter und so fort. Du bist Fahrradfahrer, du bist auch Läufer, du warst mal Niedersachsenmeister, glaube ich, auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht so viel über deine fußballerische Vergangenheit tatsächlich, aber du hast auch mal irgendwie gegen den Ball getreten, gehe ich davon aus, beziehungsweise im Vorgespräch, stimmt?
Mehr oder minder.
Bezirksliga war, glaube ich, dein Level.
War das Ende der Reise dann, ja.
Ja, also dann können wir ja beim Fußball bleiben. Was ist es, was dir als junger Mensch der Fußball ganz persönlich gegeben hat? Was sind das für Sachen, die du im Fußball gesehen hast, gelernt hast? Warum hast du das Spiel gespielt? Und ja, was war die gesellschaftliche Wirkung, die der Fußball auf dich ausgewirkt hat, damals, als du gegen den Ball getreten hast?
Also ich muss gestehen, dass ich vielleicht jetzt ein bisschen eingeredet, aber vor allen Dingen auch das da gelernt habe, erfahren habe, was man, finde ich, dem Fußball auch zu Recht an Gutem zuschreibt, auch an gesellschaftlicher Wirkung, dass du dieses Solidarität, ein Stück weit Fairplay, ein Gemeinschaftserlebnis natürlich, vor allen Dingen in erster Linie, also ich habe mir jetzt als 10-Jähriger keine Gedanken jetzt groß gemacht, natürlich über was ist jetzt Solidarität und so weiter, aber dieses Gefühl, miteinander Dinge hinzubekommen, sich Ziele zu setzen, gemeinsam sich zu freuen, gemeinsam auch mal traurig zu sein, das fand ich schon damals emotional beeindruckend. Dann da habe ich natürlich, träumen konnte ich auch vorher schon, aber es lehrt einem natürlich ein bisschen das Träumen. Also ich fand das schon auch mal schön, dass man mit dem Fußball natürlich auch so seine Träume hat. Und so habe ich natürlich eine Zeit lang davon geträumt, dass ich natürlich auch toller Bundesligaspieler werden könnte. Hab das dann spätestens natürlich mit zunehmender Selbstreflexion so im Bereich der Pubertät dann gespürt, dass das wohl nichts werden wird und mich dann der Lauferei und vor allem dem Radsport später hingegeben, weil ich da einfach ein bisschen eine größere Erfolgsperspektive für mich drin sehen konnte. Aber fand Fußball mal toll, wollte mal Fußballprofi werden und habe tolle Jahre damit verlebt. Jeden Nachmittag auf dem Dorfsportplatz dann gestanden mit Freunden, eben mal zu zweit, zu dritt, mal im Jugendmannschaftstraining und hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und glaube ich aber auch ein Stück weit, auch wenn man es dann erst später im Rückblick so für sich vielleicht hat wertschätzen können, eben auch Werte vermittelt. Und deswegen bin ich da froh und dankbar, diese Zeit so entspannt, so am Ende letztendlich frei von allen Sorgen und Zwängen habe erleben zu können in meiner Jugend.
Herzlichen Dank für das ehrliche und sehr interessante Gespräch. Vielen Dank, Michael Meske.
Sehr gerne, war mir eine Freude.
Und das war's auch schon mit Folge Nummer 6 mit Michael Meeske. Herzlichen Dank, Michael, für das offene Gespräch. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Schickt uns wie immer eure Anmerkungen. Wir bleiben dann am Ball mit bald auch schon Folge Nummer 7. Wer dann zu Gast sein wird, mal gucken. Wir wissen es noch nicht. Ganz spannende Leute sind auf unserer Liste. Aber das verraten wir jetzt noch nicht, wer das sein wird. Abonniert einfach den Podcast, dann werdet ihr nichts verpassen. Und ansonsten an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an unser Team Jung von Matsch Sports, Maniac Studios und natürlich an Viva Con Agua. Also, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und gut drauf. Wir hören uns beim nächsten Mal mit Folge Nummer 7, Football for Future. We're out. Schönen Tag.
Football for Future ist eine Produktion von Viva Con Agua mit freundlicher Unterstützung von Jung von Matsch Sports und Maniac Studios.